The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 6. März.
Leute, ich habe selber gesehen, wie 4-5 Raketen runtergekommen sind. Die zerbomben hier gerade alles. Das ist gar kein Spaß, wirklich, das ist die Realität. Alles, was ihr in den Nachrichten seht, ist die Wahrheit.
So wie Jamil Jambai auf seinem Kanal JemTV klangen auf einmal viele deutsche Influencer in Dubai. Normalerweise teilen sie hier ihr luxuriöses Leben in dem Steuerparadies unter der Wüstensonne. Aber vergangenen Samstag schwappte der Krieg, den die USA und Israel gegen den Iran führen, auch in andere Staaten der Golfregion über. Auch Dubai, einer Stadt, die als hochmodern und sicher gilt und bei Social-Media-Stars, Unternehmern und Touristen beliebt ist, sind plötzlich Raketen in Luxushotels eingeschlagen.
Oh my God.
Die Panik hat sich schnell gelegt, verdächtig schnell. Dann kam die große Welle an Influencern, die beteuert haben, wir sind in den allerbesten Händen. Unter ihnen die deutsche Influencerin Kim Gloss, die ihren Followern ein entsprechendes Update gegeben hat.
Ich vertraue dem Land hier zu 100%. Ich fühle mich hier gut aufgehoben, wir fühlen uns gut aufgehoben. Wir haben viele Updates bekommen vom Government. Die Warn-Apps sind nachts um eins angegangen. Aber wir fühlen uns wirklich sicher und es ist alles okay.
Trotz des großen Vertrauens in die Regierung und das Raketenabwehrsystem hat sie durchblicken lassen, dass es zwischendurch ganz schön bedrohlich war. Sofort gefolgt von erneuter Beteuerung, dass der Staat sich gut gekümmert hatte.
Es wurden über 200 Drohnen abgewehrt und es sind ein paar hier auch eingeschlagen, auch bei uns in unmittelbarer Nähe, zwei nachts. Aber es wurde direkt geholfen.
Seit 3 Tagen postet Kim Gloss wieder Make-up-Tutorials und Werbung. Die Videos, in denen Influencer erzählen, wie gut sie sich aufgehoben fühlen, ploppen aber plötzlich überall auf. Tausende von Reels mit der eingeblendeten Fragestellung »You live in Dubai? Aren't you scared?« Also »Du lebst in Dubai, hast du keine Angst?« Die Antwort kommt dann sofort »No, because I know who protects us.« Nein, weil ich weiß, wer uns beschützt. Dazu werden Bilder der Herrscherfamilie der Arabischen Emirate eingeblendet. Dazu muss man wissen, als Influencer braucht man in Dubai eine Werbelizenz. Es ist strikt geregelt, was gepostet werden darf und was nicht. Politische Kritik ist verboten, genauso wie freizügige Inhalte. Auch die Verbreitung von Fake News und Gerüchten wird bestraft. Das Land will seinen Ruf als glamouröses Domizil für wohlhabende Expats aus aller Welt unbedingt schützen. Wie gefährlich war es denn nun aber wirklich in Dubai, als der Iran angefangen hat, auch die Emirate ins Visier zu nehmen? Ich habe nachgefragt bei Sana Röser. Sie ist Familienunternehmerin in 4. Generation und eine langjährige Stimme des Mittelstands. Und sie war in den letzten Tagen auf Geschäftsreise in Dubai. Irgendwann, so erzählt sie es, war ihr klar, wir müssen versuchen, hier rauszukommen. Denn die Gegenwehr des Iran kam immer näher, gefährlich nah. Auf einmal gab es Berichte über Explosionen auch in Dubai. Die Menschen um sie herum seien richtig nervös geworden. Und plötzlich war Sana Röser mittendrin.
Gegen Spätnachmittag haben wir dann wirklich in einer Nacht- und Nebelaktion beschlossen, als dann 7 Explosionen hintereinander zu hören waren. Wir packen jetzt eine Tasche, setzen uns ins Auto und verlassen die Stadt.
Sie steigt in das Auto eines Geschäftsfreundes und es geht raus aus der Stadt.
Er hatte zum Glück einen Fahrer vor Ort. Es war der große Luxus, dass wir uns in ein Auto setzen konnten und die Stadt verlassen und kamen dann 100 Kilometer entfernt an in Rasch al-Khaima und haben uns da eigentlich auch relativ sicher gefühlt für 2 Tage, als sich dann auch dort die Lage zugespitzt hat und mich um 2:30 nachts eine Explosion neben unserem Hotel fast aus dem Bett gehauen hat. Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, die Golfregion ist nicht mehr sicher.
Die Gruppe beschließt, das Land insgesamt zu verlassen und versucht, in den Oman zu gelangen. Von dort aus, so haben sie es gehört, sollen Flüge ins Ausland noch möglich sein. Sie fahren also an die Grenze des Oman.
Wir mussten dann, nachdem wir uns praktisch in der Grenzkontrolle abgemeldet haben, in den Emiraten zu Fuß über die Grenze laufen. Das waren knapp 1,5 bis 2 Kilometer mit Koffern etc. Also so etwas habe ich auch noch nie erlebt. Bis auf der anderen Seite im Oman wir angekommen sind und dann nochmal 3 Stunden mit dem Auto bis nach Maskat.
So schaffen sie es tatsächlich zum Flughafen. Flüge nach Deutschland gibt es nicht, aber in ein Land, das weit genug weg ist von der gefährlichen Region.
Ja, und dann habe ich mich in den nächsten Flieger nach Neu-Delhi gesetzt, beziehungsweise über Kerala und dann nach Neu-Delhi.
Sana Rösa ist aktuell auf einer Sicherheitskonferenz in Indien. Für sie ist die Situation gut ausgegangen. Ihr Learning? Krieg ist ein Begriff, der immer weit weg zu sein scheint, den man nur aus Erzählungen oder Nachrichten kennt, bis er es plötzlich eben nicht mehr ist. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mit dem Chef des Verbands Deutscher Reeder, Martin Kröger, spreche ich über den eskalierenden Nahostkonflikt und seine Folgen für die Straße von Hormus. Hunderte Schiffe sitzen dort fest und nur eine Weltmacht könne sie herausholen.
Nach unserer Einschätzung sind die einzigen, die das wirklich leisten können, die Amerikaner. Also auch tatsächlich Militärschiffe vor Ort haben, die einen Schutz gewähren können.
Der grüne Spitzenkandidat Cem Özdemir spricht mit Jörg Thaddäus über die letzten Stunden des Wahlkampfs in Baden-Württemberg und die Dauerbaustelle Stuttgart 21.
In der ganzen Welt macht man Witze über den Zustand der Bahn. Mich ärgert sowas. Heute sind wir eine Lachplatte geworden.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt hat die nervösen Märkte fest im Blick. Und in Japan greift man mittlerweile auf den Robo-Buddhisten zurück, wenn der Tempel zu verweisen droht. Der Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran hat die Lage im Persischen Golf dramatisch verändert. Im Zentrum steht die Straße von Hormus, ein Nadelöhr der Weltwirtschaft, durch das rund ein Fünftel des globalen Öl- und Gastransports fließt. Sie ist eine der wichtigsten globalen Handelsrouten. Sie verbindet den Persischen Golf mit dem Indischen Ozean und ermöglicht so, dass Öl und Gas aus der Region über Seewege in den Rest der Welt gelangen. An ihrer schmalsten Stelle ist sie nur etwa 33 Kilometer breit. Seit dem Ausbruch des Krieges sitzen zahlreiche Frachtschiffe und Öltanker dort fest. Reedereien schalten in den Krisenmodus. Der zentrale Seeweg ist faktisch blockiert. US-Präsident Donald Trump will nun Marineeinheiten als Geleitschutz in die Region schicken. Sie sollen Schiffe und Besatzungen sicher aus diesem Bottleneck herausführen. Nicht nur amerikanische, sondern auch europäische, darunter auch deutsche. Ein Vorstoß, der zugleich Zweifel und Hoffnung weckt. Beim Deutschen Reederverband wird dieser Schritt des US-Präsidenten ausdrücklich begrüßt. Über die aktuelle Lage habe ich mit Dr. Martin Kröger, Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Reeder, gesprochen. Durch seine Arbeit an der Schnittstelle von Seerecht, internationaler Schifffahrt und Politik kennt er den globalen Handel auf See aus erster Hand. Von ihm wollte ich wissen, wie gefährlich ist die Situation vor Ort tatsächlich und wie geht es den Besatzungen an Bord? Und dann noch die Frage, was passiert in den kommenden Tagen und Wochen? Hören wir rein, was er uns heute Morgen zu sagen hat. Guten Morgen, Dr. Martin Kröger.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Herr Kröger, wenn wir über den Konflikt im Nahen Osten sprechen, haben wir die beängstigenden Bilder aus Teheran, aus Dubai, zum Teil auch aus anderen Städten vor Augen. Und mitten durch dieses Krisengebiet führt eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt in der Straße von Hormus. Und das mit ganz normalen Handelsschiffen und mit tausenden Seeleuten an Bord momentan. Um wie viele Schiffe handelt es sich in diesem Moment und wie viele sind eigentlich von deutschen Reedereien?
Also es sind relativ viele Schiffe in der Region. Ich kann Ihnen jetzt nicht die genaue Zahl sagen, aber ich kann Ihnen die genaue Zahl sagen, von deutschen Schiffen, das sind 30. Mhm. Davon ungefähr die Hälfte Containerschiffe, noch ein bisschen Massengutschiffe, die so Schüttgut durch die Gegend fahren. 2 Kreuzfahrtschiffe mit sehr vielen Passagieren noch an Bord. Insofern, ja, also 30 Schiffe sind eine Menge Schiffe. Und in der Region selber könnte man wahrscheinlich vermuten, na, ich würde mal so sagen, 200 Schiffe ungefähr.
Wenn Sie mit diesen Reedereien sprechen, die diese 30 Schiffe in dieser Region momentan betreiben, wie angespannt ist die Lage wirklich, nachdem der Iran auch deutlich gemacht hat, dass Schiffe, die die Meerenge passieren wollen, dass sie die Schiffe sonst in Brand setzen würden?
Genau, die Lage ist extrem angespannt und tatsächlich haben wir einen Fall, wo ein Containerschiff beschossen wurde, das in der Nähe der Straße von Hormuz war. Man muss sich vorstellen, das Seegebiet sieht so aus, dass sie durch die Straße von Hormuz in ein relativ großes Seegebiet fahren, was so ungefähr die Größe von England hat. Das ist der Persische Golf und am Persischen Golf, um den Persischen Golf rum, sind die ganzen Anrainerstaaten, die Öl exportieren, die Gas exportieren, die aber auch die gesamte Region da unten versorgen mit allen möglichen Gütern und Waren und das kommt alles per Schiff an. Ungefähr 1/5 des weltweiten Öl- und Gasbedarfs kommt per Schiff aus dieser Region und fährt in die Welt. Also da ist richtig was los auf der Seestrecke. Deswegen sind auch so viele Schiffe da. Und wenn die Straße von Hormuz gesperrt wird, die einzige Zuwegung zu diesem Seegebiet, dann sind sie wirklich gekniffen, weil sie kommen weder raus noch rein, insbesondere nicht raus. Und wir haben alle gesehen, was der Iran da im Moment veranstaltet mit dem Beschuss von Anrainerstaaten. Und das trifft auch Schiffe, unfortunately, die in Häfen liegen, die auf Reede liegen. Insofern, ja, da ist, also die Lage ist wirklich angespannt, muss man sagen. Und wir haben jetzt um die 13 Schiffe, die beschossen wurden tatsächlich.
Wow.
Insofern, da, das ist wirklich schwierig. Ja.
Wie reagieren die Reedereien in einer solchen Situation? Weil, ich meine, die Situation kam jetzt nicht aus dem Nichts. Das wurde eigentlich im Vorfeld immer wieder angekündigt, dass das irgendwann kommen könnte, dass die USA den Angriff auf den Iran starten. Wahrscheinlich haben Reedereien im Vorfeld schon Vorkehrungen getroffen, aber wie reagieren sie in diesem Moment?
Also zum einen, es hat wirklich keiner damit gerechnet, dass sich eine solche Eskalation ergibt, dass Dubai beschossen wird, dass Abu Dhabi beschossen wird, dass Doha eine unsichere Stadt wird. Insofern wurde sofort, als klar war, der Krieg eskaliert, beziehungsweise der Krieg fängt an, Krisenteams gebildet in den Reedereien, die sich damit auseinandergesetzt haben, kriegen wir diese Schiffe raus und wie schnell kriegen wir sie aus dem Seegebiet raus. Dann ging es sehr schnell, dass die iranischen Revolutionsgarden per Funk die Schiffe angemaust haben und gesagt haben, also wenn ihr hier weiter durch die Straße von Hormuz fahrt, dann beschießen wir euch. Und damit war es dann auch vorbei. Da kann natürlich keine Reederei mehr verantworten, dass sie mit also 15 bis 20 Leuten an Bord eines Schiffes da trotzdem noch durchfahren. Das funktioniert dann einfach nicht. Deswegen suchen sie dann Plätze, wo sie denken, das Schiff ist einigermaßen sicher, liegt einigermaßen sicher im Hafen. Und dann stellen sie sich die Frage, ankern wir oder gehen wir in den Hafen rein oder driften wir lieber mit dem Schiff? Also bleiben sie in Bewegung, damit sie kein Ziel werden. Und so sind die Entscheidungen sehr individuell ausgelegt auf das Einzelschiff, was die Reedereien dann machen, tatsächlich mit den Schiffen.
Man liest trotzdem, Sie hatten gesagt, dass die allermeisten entweder in den Hafen fahren oder ankern, aber man liest, dass jetzt trotzdem die ersten Tanker die Route ansteuern. Ist das auch das, was Sie hören und warum wagt man das?
Also deutsche Reedereien wagen das nicht, das kann ich sagen. Natürlich, also gibt's immer mal den einen oder anderen, der sich überlegt, wir können es ja mal versuchen, aber was wir bisher gesehen haben, diejenigen, die es versucht haben und die nicht iranisch aus dem Iran kamen, beziehungsweise im iranischen Eigentum stehen, wurden sofort beschossen. Insofern ist es also wirklich ein Spiel mit dem Feuer und man kann jedem nur raten, lasst es sein, fahrt da nicht durch und wenn ihr das tut, mit militärischer Begleitung, möglichst mit einer Fregatte nebenbei, die dafür sorgt, dass Raketen und Drohnen abgefangen werden. Denn wir sind ja unbewaffnete Handelsschiffe, nicht? Wir haben ja nichts, wie wir irgendwie also Drohnenangriffe abwehren können oder Raketenangriffe abwehren können, das funktioniert ja nicht.
Und sind groß und langsam und große Ziele natürlich.
Genau.
Also wenn ich mir vorstelle, dass da irgendwelche Schnellboote aus dem Iran kommen, um die anzugreifen, ist man da so ein Sitting Duck, wie wir im Englischen sagen, und zwar relativ groß. Jetzt hatten Sie gesagt, mit Militärbegleitung, das ist genau das, was Donald Trump versprochen hat. Er hat auf Truth Social gesagt, dass die US-Marina-Tanker durch die Straße von Hormuz eskortieren würde. Was hören Sie von den Reedereien? Gibt es Signale, dass eine solche Unterstützung tatsächlich kommt? Und meine zweite Frage, reicht das dann, um Bedenken der Unternehmer zu oder der Unternehmen zu zerstreuen?
Ja, das sind gute Fragen. Wir müssen erstmal abwarten. Bisher gibt es nur diese Verlautbarung des Präsidenten der Vereinigten Staaten, dass man einen Geleitschutz gewähren will. Er sprach immer von Tankern. Wir haben weit mehr und weit andere Schiffstypen auch noch in der Seeregion, nicht nur Tanker. Insofern muss man mal gucken, wie man das macht. Nach unserer Einschätzung sind die einzigen, die das wirklich leisten können, die Amerikaner. Also auch tatsächlich Militärschiffe vor Ort haben, die einen Schutz gewähren können. Und die deren Schiffe sind im Moment mit anderen Aktivitäten beschäftigt. Deswegen würde sicherlich noch eine Weile dauern. Aber es ist unseres Erachtens der einzige Weg, wie sie überhaupt diese Schiffe irgendwann wieder rauskriegen, indem sie sicherstellen, dass in einem gewissen Abstand Fregatten dafür sorgen, dass eine Luftabwehr organisiert wird, quasi ein Schirm über die Handelsschiffe gelegt wird, damit eben keine Raketen- und Drohnenangriffe stattfinden können.
Bei all diesen offiziellen Themen, die wir jetzt besprochen haben, interessiert mich natürlich auch, wie es den Menschen vor Ort auf diesen Schiffen geht. Also Sie haben eingangs erwähnt, dass 13 Schiffe angeschossen wurden bisher. Was macht das mit den Menschen an Bord, die da gefangen sind im Grunde? Also die können da nicht rein, nicht raus. Sie sind irgendwie an Bord und bleiben da erstmal. Wie sieht der Alltag dieser Menschen aus? Und was ist eigentlich mit diesen 13 Schiffen passiert? Also die sind jetzt beschädigt. Sind sie auch getroffen worden?
Ja, sind auch getroffen worden. Es gab auch Tote, es gab Verletzte, also wirklich tragisch. Dann evakuieren sie die Mannschaft natürlich sofort und bringen sie ins Hospital, je nachdem, wo sie gerade sind. Meistens sind die Schiffe inzwischen ja in der Nähe des Festlandes. Insofern geht das relativ schnell. Aber das ist natürlich, also Sie sprechen da eine sehr wichtige Sache an, denn die Seeleute an Bord, das ist das Wichtigste in der Schifffahrt, nicht? Und gerade in einer Situation, wie wir jetzt sind, ist es das Wichtigste, dass sie die Crew versorgt halten, dass sie, und zwar nicht nur versorgt mit Schokolade und Essen und Wasser, sondern auch tatsächlich mental versorgt, dass sie eine Hotline einrichten, wo man über seine Sorgen sprechen kann, also eine psychologische Hotline, dass man einfach für das Wellbeing sorgt der Crew, so gut es geht. Nicht? Natürlich ist die Situation, wie sie ist. Sie sind nun mal in einem Seegebiet, in dem Krieg herrscht und in dem sie sagten Sitting Duck, ist man.
Wie funktioniert das eigentlich mit der Versorgung der Crew momentan? Also sind die Schiffe so ausgestattet, dass da nichts von außen kommen muss und sie können jetzt ein paar Wochen lang ohne zusätzliche Unterstützung auskommen?
Ja, so ist es. Wir haben üblicherweise Proviant an Bord für, ich sag mal so 6 bis 8 Wochen, manchmal auch länger. Also die Schiffe sind wirklich gut ausgestattet mit allem, was man braucht an Lebensmitteln und an Wasser. Und wenn es knapp wird, man ist ja nun nicht völlig alleine. Der Golf ist groß und in Dubai und in Abu Dhabi gibt es also alles, was man braucht. Das kann man sich dann auch besorgen und zum Schiff bringen lassen, wenn das Schiff denn in der Nähe dieser Städte ist.
Ja, weil das Schiff kann man nicht abstellen wie ein Auto. Also
genau so ist es.
Ja. Denken Sie und gehen Sie davon aus, dass es bei dieser de facto Sperrung der Straße von Hormuz bleibt oder weitet sich diese Krise auch in der Seefahrt weiter aus, wie wir es in der Region insgesamt gesehen haben?
Also es ist natürlich eine sehr angespannte Region, nicht? Das Rote Meer ist der Zugang zum Suezkanal, eine enorm wichtige Seestrecke. Da geht fast alles durch, was aus China kommt, aus Asien kommt und nach Europa will per Schiff. Insofern, da haben wir schon gesehen, das weitete sich sofort aus und sie haben einen Effekt, der also wie so eine Welle über die Region rollt. Wir haben auch gesehen, dass die Piraterie wieder etwas zugenommen hat am Horn von Afrika. Das ist so an der Ecke Somalia, ist auch mit in dem Seegebiet. Keiner weiß so genau, hängt das zusammen oder hängt das nicht zusammen. Diese ganzen Fragen, die stellen sich im Moment, aber am Ende des Tages, wenn man einen Strich drunter macht und die Lage sich anguckt, es ist einfach enorm gefährlich in der Region. Man muss wahnsinnig aufpassen und versuchen, die Dinge unter Kontrolle zu halten, so gut es geht und möglichst Ausweichrouten wählen.
Ja, dann sind wir gespannt, wie es in dieser Region weitergeht und hoffen, dass die Kollegen gut da rauskommen und dass es nicht zu weiteren schlimmen Vorfällen kommt. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit heute, Dr. Martin Kröger.
Vielen Dank.
Wir arbeiten heute oft im Dauermodus. Meeting folgt auf Meeting, Entscheidungen müssen schnell getroffen werden und zwischendurch blinkt das Smartphone im Minutentakt. Der Kalender ist voll, der Posteingang sowieso und während man noch in einem Gespräch sitzt, bereitet man im Kopf schon das nächste vor. Die Frage ist nur, wie bleibt man dabei eigentlich klar im Kopf? Genau mit dieser Frage beschäftigt sich unser erfolgreiches Format hier bei The Pioneer, unser Peak Performance Bootcamp mit Achim Feige. Achim arbeitet mit Unternehmern und Führungskräften daran, wie man unter Druck leistungsfähig bleibt, ohne sich selbst zu verlieren. 2 intensive Tage an Bord der Pioneer One in Berlin mit Impulsen aus Neurowissenschaft, Spitzensport und Executive Coaching am 19. und am 20. Mai. Wenn Ihr Kalender gerade zustimmend nickt, dann go! Den Link mit allen Informationen finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was, Chelsea, ist eigentlich in der Hauptstadt los?
Da blickt man 2 Tage vor der Landtagswahl natürlich besonders aufmerksam nach Baden-Württemberg. Am Sonntag wird dort gewählt und einer der Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten ist der Grünen-Politiker Cem Özdemir, der in den jüngsten Umfragen gegenüber der CDU spürbar aufgeholt hat. Im Pioneer-Politik-Podcast Hauptstadt – Das Briefing hat Jörg Thaddäus mit ihm gesprochen. Natürlich ging es um Wahlkampf, um Landespolitik und um ein Bauprojekt, das längst selbst zum politischen Symbol geworden ist, nämlich Stuttgart 21. Hier ein Ausschnitt aus dem Gespräch.
Jetzt gibt es eine Sache, auf die, wenn ich jetzt Ministerpräsident in Baden-Württemberg werden dürfte, darauf würde ich mich überhaupt nicht freuen. Das ist die volkseigene Baustelle, die es ja letztendlich ist, die Sie mitten in Stuttgart haben. Als ich vergangenes Jahr wieder mal in Stuttgart war, habe ich mich total erschrocken.
Ich hatte gehofft, dass Sie das nicht ansprechen.
Ja, genau. Ja, aber das ist so eine Sache, Herr Özdemir. Den Grünen kann man das am wenigsten in die Schuhe schieben, weil die Grünen haben gesagt, wir möchten Stuttgart 21 nicht, wir möchten diesen Bahnhof nicht tiefer legen. Dann haben mehr als 2 Millionen Baden-Württemberger gesagt, doch, wir möchten das aber schon. Nein, das Land soll nicht aussteigen, das Land soll weiter diesen Bau betreiben. Jetzt haben Sie eine neue Ziffer gekriegt. 2030 könnte dieser Bahnhof fertig werden. Das heißt, wenn Sie Ministerpräsident werden am Sonntag, also wenn man Sie wählt am kommenden Sonntag, dann könnte das sein, dass eine Ihrer letzten Amtshandlungen als Ministerpräsident sein würde, diesen Bahnhof zu eröffnen nach 20 Jahren Bauzeit. Ist das da nicht dann sehr plausibel, wenn Leute sagen, wenn selbst Baden-Württemberg 20 Jahre für einen Bahnhof braucht, dann ist Deutschland wirklich in den Hintern gekniffen?
Ja, ist leider so. Ich wünschte, ich könnte Ihnen widersprechen und ich kann nicht mal mehr Witze machen über Berlin oder über Hamburg. Ich meine, es gibt ja schon Witze, dass man sagt, man soll jetzt künftig in die Liste der Fernwanderwege in Baden-Württemberg auch den Weg zwischen der S-Bahn und dem Hauptbahnhof in Stuttgart aufnehmen. Ich meine, in der ganzen Welt macht man Witze über den Zustand der Bahn. Mich ärgert sowas. Weil ich bin noch etwas altmodisch unterwegs. Für mich ist eine Zusage. Das Wort eines deutschen Politikers, das galt mal was in der Welt. Heute sind wir eine Lachplatte geworden, wegen der Politiker, die sowas wie Stuttgart 21, wie BER und so weiter zu verantworten haben. Ich bin auch angetreten, das zu ändern. Dass wir wieder im Zeitplan arbeiten, im Kostenplan arbeiten, etwas stärker unternehmerisch denken. Und dass Qualifikation einfach kein Hinderungsgrund mehr sein darf in Deutschland, um solche wichtigen Positionen zu besetzen. Ich meine, wer einen Herrn Dobrindt, Herrn Ramsauer, Herrn Scheuer zum Verkehrsminister macht, der hat einfach gesagt, was er von Infrastruktur hält, nämlich nichts. Da braucht man sich nicht wundern, in welchem Zustand die Bahn ist. Das muss geändert werden. Und angeblich ist es ja das bestgeplanteste Projekt der Welt oder des Planeten oder der Milchstraße, ich weiß es nicht. Da sollten vielleicht Leute ran, die ihr Handwerk verstehen, die rechnen können und die wissen, dass die Dinge halt auch funktionieren müssen. Das ist ja nicht unser Geld, das ist das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, das wir da gerade zum Fenster rauswerfen, für nix und wieder nix.
Ein leidenschaftlicher Cem Özdemir im Gespräch mit Jörg Thaddäus über politische Verantwortung und Stuttgart 21, Deutschlands wohl berühmtesten Bahnhof, der noch gar keiner ist. Das komplette Interview hören Sie im Pioneer-Politik-Podcast Hauptstadt – Das Briefing. Den Link zur aktuellen Folge finden Sie wie immer in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da gibt uns jetzt unsere Börsenreporterin Anne Schwedt ein schnelles Update vom gestrigen Börsentag. Guten Morgen, Anne. Ist es so turbulent wie die letzten Tage weitergegangen?
Hallo Chelsea, es war wieder ein sehr unruhiger Tag. Die kurze Verschnaufpause war vorbei. Der Dow ist zeitweise um mehr als 1.100 Punkte gefallen und schloss am Ende rund 1,6% im Minus. Und auch S&P 500 und Nasdaq drehten nach einem kurzen Auszug ins Plus klar ins Negative. Der Auslöser war ganz eindeutig der Ölschock. In dem Moment, als US-Öl über die Marke von $80 gesprungen ist, kippte die Stimmung an der Wall Street. WTI legte im Tagesverlauf über 8% zu, auf den höchsten Stand seit 2024. Und mit ihm kamen sofort wieder Inflations- und Rezessionssorgen hoch. Besonders hart getroffen hat es konjunktursensible Werte wie Boeing, Caterpillar und breite Industrie- und Zyklikasektoren, weil teure Energie und ein längerer Konflikt wie ein Bremsklotz auf die Weltwirtschaft wirken. Dazu kommt, dass die Hoffnung auf eine schnelle Deeskalation wieder kleiner wird. Der Iran legt Verhandlungen ab, spricht offen von kein Waffenstillstand und an der Wall Street fragt man sich zunehmend, ob die USA sich mit der Sicherung der Straße von Hormuz und einem 15% Welttarif nicht mehr Risiken aufladen, als die Märkte bisher einpreisen. Einen der wenigen Lichtblicke gab es aber bei Berkshire Hathaway. Die Aktie legte gut 2% zu, weil der neue CEO Greg Abel erstmals wieder eigene Aktien zurückkauft und sogar privat für $15 Millionen eingestiegen ist. Für viele Investoren ist das ein Vertrauenssignal mitten im geopolitischen Sturm, Chelsea.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Wie weit die KI inzwischen ist und das nicht nur im erwarteten Umfeld der Technik, sondern tatsächlich in der Religion. An der Universität Kyoto in Japan wurde ein sogenannter Buddha-Roid entwickelt. Ein humanoider Roboter, der mithilfe von künstlicher Intelligenz auf spirituelle Fragen trainiert wurde. Der Roboter ist 35 Kilo schwer, ist ungefähr 1,30 Meter groß, läuft ganz normal durch den Tempel. Gut, ein wenig wackelig ist er schon unterwegs auf seinen Stallbeinchen und er unterhält sich dort mit den Menschen. Der Buddha-Roid wurde umfassend mit buddhistischen Schriften trainiert und beantwortet dadurch sämtliche spirituelle Fragen der Besucher. Der Roboter erklärt zum Beispiel, worum es im Buddhismus geht, dass man auf Gewalt verzichten und respektvoll miteinander sprechen sollte. Der Hintergrund ist allerdings ziemlich pragmatisch. Japans Bevölkerung schrumpft und wird älter, auch die Zahl der Mönche sinkt. Der Buddha-Roid könnte diese Lücke in den tausenden Tempeln des Landes irgendwann zumindest teilweise füllen. Japan schafft es wie kaum ein anderes Land, jahrhundertealte Tradition und modernste Technologie nebeneinander stehen zu lassen. Und manchmal begegnen sie sich eben auch direkt im Tempel. Wenn Sie diesen Podcast hier gerade über Apple Podcasts oder Spotify hören, dann freuen wir uns, wenn Sie uns folgen. Lassen Sie uns auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Damit unterstützen Sie uns und auch unsere Arbeit. Vielen Dank dafür. Jetzt wünsche ich Ihnen einen tollen Start in diesen neuen Tag heute. Mein Name ist Chelsea Speaker und morgen hören Sie hier meine Kollegin Aleph Doğan mit der Pioneer Briefing Weekend Edition. Same time, same place.